Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt die Nacht wieder gut überstanden, trotz Mücken oder wie immer das die Viecher hier heißen. Die sind noch ein bisschen aktiv, Manfred, habe ich heute festgestellt. Ja, nicht allzu, aber doch ein bisschen. Zum einen möchte ich mich bedanken für die gute Aufnahme hier, aber auch echt die Musik super gefunden, passend und würdigend, wohltuend. Und er gebe mir einen Applaus, ist echt super gewesen. Danke. Ich spreche auch öfter bei Jugendveranstaltungen, da wo die großen Bands sind und sind ja ganz liebe Leute, aber ich sage ihnen immer, du, wenn es fertig seid, komme ich wieder, weil ich halte es nicht aus, gell? Es ist mir einfach zu laut, aber das ist okay, mein Gott. Eins noch, nur einleitende Gedanken. Zum einen am Dauernhof, wir suchen ab nächstes Jahr eine Köchin oder einen Koch, wenn ihr irgendjemand wisst, der gerne kocht, so 400 Leute, könnt ihr ihm das sagen oder ihr. Dann auch noch etwas Allgemeines. Und zwar, ich hatte einige gute Gespräche und bin dankbar dafür. Es ist immer schön, persönliche Dinge von anderen zu hören und wie Jesus wirkt und arbeitet. Und gestern auch ein lieber Bruder kam zu mir und hat gesagt, dass er hat sich schwer getan mit dem Dankbarsein. Er hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass man im Leid dankbar sein muss und das ist zu banal und so. Und auch, dass Jesus am Kreuz nicht dankbar war, sondern geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wisst ihr, übrigens, das ist was ganz Allgemeines, ich bin so dankbar immer für Leute, die einen konfrontieren. Und etwas, was wir unter Christen wieder neu lernen müssen, ist, sich zu konfrontieren und auch streiten zu lernen. Also die Kunst haben Christen leider verlernt. Sondern wenn jemand kommt und dir etwas vorwirft, dann sagt man gleich, ja, mit dem habe ich nichts mehr zu tun oder dem höre ich nicht mehr zu. Ich möchte euch bitten, tut das nicht. Denn man lernt immer was. Und wenn jemand mich korrigiert oder was, dann denke ich drüber nach. Ich bin dankbar dafür und bewege es vor Gott. Und es ist aber interessant, auch gerade was das anbelangt, habe gestern noch drüber auch gebetet und weil wir werden heute Abendmahl machen. Zum Beispiel Jesus am Kreuz danken. Jesus hat dem Vater ehrlich gesagt, wie es ihm geht. Er war verlassen von Gott. Er hat sogar im Garten Gethsemane gebetet, dreimal, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber Jesus hat auch gesagt, das letzte Wort, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und gerade wenn wir heute Abendmahl feiern, habe ich heute durchgelesen in der Früh, im Lukas 22 zum Beispiel. Und da die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passemahl mit euch zu feiern, bevor ich leide. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Und er nahm Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Jesus hat sehr wohl gedankt, im Leid, sogar in dem Fall für das Leid, für sein Leiden am Kreuz, denn er wusste, was es vollbringt. Und M. Basilia Schlink hat einmal gesagt, das ist ein Vers, der hängt auch in meinem Vorhaus an deinem Bild, die Wege Gottes kann man meistens erst hinterher als richtig erkennen, aber vorher können wir ihn anbeten, dass er immer Recht führt. Und darauf kommt es an. Seht ihr, und darum ist Dankbarkeit im Leid sehr wohl angebracht. Man kann Gott nämlich vorher anbeten und ihm danken, weil er recht führt, obwohl man es ihm meistens nur erst hinterher als richtig erkennt. Und darum möchte ich euch ermutigen, denkt immer über Dinge nach, die euch Menschen sagen. Und wenn notwendig, lasst dich korrigieren. Ich habe mich schon oft korrigieren lassen, bin dankbar dafür. Gerade auch geredet ein paar Mal jetzt über Internetpredigten. Ich weiß nicht, wie viele 100 Predigten von mir am Internet sind, aber ich habe keine einzige draufgegeben. Das tut irgendwer, ist mir egal, können es ruhig tun. Es fragen auch die wenigsten, ob sie es tun dürfen, ist mir auch egal. Aber, und ich stelle auch fest, es ist ein großer Segen für viele, wo immer ich hinkomme. Aber ein bisschen am Anfang haben wir gedacht, das ist blöd, was? Jetzt habe ich eine Predigt im Süden gehalten, die hat im Norden noch niemand gehört. Aber jetzt kann ich hinfahren, wo ich will und sagen, ja, habe ich auch schon mal gehört, gell? Ja. Aber da muss man auch wieder sagen, auch das ist egal. Die meisten sagen mir dann, Hans-Peter, spielt keine Rolle, es war gut, es wiederzuhören. Und seht ihr, auch für euch, für manche von euch, die in Verkündigung stehen, möchte ich auch noch etwas Ermutigendes sagen. Versuche nie originell zu sein. Sei nur wahrhaftig. Denn die Wahrheit wird Menschen frei machen. Ich kenne Pfarrer und Prediger, die bringen sich um, originell zu sein. Wenn ich keine Predigt wiederholen würde, ich könnte nicht tun, was ich tue. Man wird manchmal müde von einer Botschaft und dann schmeiße ich sie weg. Aber das heißt nicht, dass sie nicht Wahrheit war. Und seht ihr, wenn heute etwas Wahrheit ist, dann ist es hoffentlich in 5 Jahren noch Wahrheit. Obwohl ich manche Dinge, die ich vor 10 Jahren gesagt habe, heute nicht mehr so sagen würde. Weil man ja Lebenserfahrungen macht. Die Schrift hoffentlich besser kennenlernt und sich korrigiert. Aber das nur allgemein zum Anfang. Ein paar Worte dazu im Umgang damit. Das Thema für heute Morgen ist eins, das ich so oft schon angesprochen gepredigt habe, aus dem Grund, weil es in meinem Leben, in meiner Biografie so wichtig geworden ist. Und das heißt, und ich glaube, es ist gut für die letzte Botschaft, was kann ich euch noch mitgeben auf den Weg hinaus? Nämlich, wie kann ich jetzt im Alltag mit diesem Herrn Jesus leben? Und Matthäus 11, 28, dieser Vers, wo Jesus sagt, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Zu Jesus kommen. Und ich habe mir es angewohnt, manchmal vergesse ich es wieder, dass ich in der Früh, bevor ich aus dem Bett steige, sage ich sehr oft, Vater, ich gehöre zu dir. Vater, ich gehöre zu dir. Einfach mich daran erinnern, bevor ich aus dem Bett steige, wem gehöre ich? Es gibt gute Traditionen, ich glaube, das ist eine gute. Und so kommt man zu Jesus. Ich komme zu ihm, ich komme zu meinem Vater und seinem Sohn. Aber dann ist ein zweites, es geht nicht nur darum, zu Jesus zu kommen, jetzt kommt das Schwierigere, in Jesus zu bleiben. Johannes 15, dieser bekannte Vers vom Weinstock hier, ich bin der Weinstock, hier seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. In Jesus bleiben. Zu Jesus kommen ist eine Sache, das schaffe ich noch halbwegs. Aber in Jesus bleiben ist die Herausforderung. Durch den ganzen Tag hindurch. Und wie bleibt man in Jesus? Und der Punkt Nummer 1 ist, indem ich mit Jesus kommuniziere, mit ihm rede. Gott hat ja Menschen aus einem einfachen Grund geschaffen. Er wollte Menschen lieben, mit Menschen kommunizieren, ein Gegenüber haben. Nicht nur die Dreieinigkeit, sondern über die Dreieinigkeit hinaus ein Gegenüber zu haben. Übrigens, Gott war nie einsam. Gott musste nicht die Menschen schaffen, damit er nicht mehr einsam ist, weil Gott hatte immer eine gute Gemeinschaft mit sich selbst. Wenn man übrigens darüber nachdenkt, es ist notwendig, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. Sonst wäre er nicht Liebe und er wäre nicht perfekt. Denn man kann nur lieben, wenn man jemand hat, den man lieben kann. Das Problem zum Beispiel bei Allah ist ein Monat. Man kann unsere muslimischen Freunde fragen, wen hat Allah geliebt, bevor er Menschen geschaffen hat? Gibt es keine Antwort. Er konnte nicht lieben. Er ist ein Monad. Darum, wenn Gott Liebe ist, muss er ein dreieiniger Gott sein, sonst kann er nicht Liebe sein. Und wenn man dann sagt, ja, darum hat er Menschen erschaffen, damit er lieben kann, dann hast du ein nächstes Problem, dann ist Gott nicht perfekt. Dann ist er nicht vollkommen in sich selbst. Aber wir glauben zwei Dinge, dass Gott Liebe ist und dass er vollkommen ist. Wenn du die zwei Dinge glaubst, muss Gott ein dreieiniger Gott sein, sonst geht es gar nicht. Und durch die Bibel hindurch, von Anfang an, hat Gott mit Menschen kommuniziert. Im Genesis 5, 1. Mose 5, ist ein Kapitel, das du meistens auslässt, wenn du liest, das ist die Ahnenreihe, von Adam bis Noah. Aber in diesen Ahnenreihen, die für uns Westen, die wir von Westen sind, langweilig sind, für Araber und Juden sind das die spannendsten Kapitel. Weil für dieses wichtig, wo ich herkomme, ist für uns nicht mehr wichtig. Und das gibt es aber immer in dieser Wüste, nenne ich es eine Blume. Und da steht im Genesis 5, 24 ein einfacher Satz. Und Enoch wandelte mit Gott. Das ist einer meiner Lieblingssätze. Im nächsten Kapitel lesen wir Genesis 6, Vers 9. Noah wandelte mit Gott. Sie wandelten mit Gott. Sie gingen mit Gott spazieren. Sie redeten mit Gott. Übrigens, ich glaube nicht, dass Adam und Eva oder Noah und Enoch mit Gott tatsächlich gegangen sind. Weil die Bibel lehrt, niemand hat Gott je gesehen, Gott ist Geist. Aber die Gegenwart Gottes war so real, dass Adam, Enoch, Noah mit Gott spazieren gegangen sind. Und so ist es heute. Ich weiß, ich kann Jesus nicht sehen, aber er ist da. Mit Gott wandeln. Das ist, glaube ich, das Geheimnis in unserer Gemeinschaft mit Christus. Und wie funktioniert das? Ich glaube, vielleicht ein Grund, warum wir uns mit Gebet schwer tun, ist, weil wir Gebet oft so sehen als ein Ritual. Vielleicht, weil wir auch so aufgewachsen sind. Ich habe immer geglaubt als Junge, ich weiß gar nicht, wer mir das beigebracht hat, wahrscheinlich nur vom Beobachten, dass wenn man betet, man immer die Hände faltet. Das ist völlig okay, kannst gerne Hände falten, aber in der Bibel steht es nirgends, nur damit dir das bewusst ist. Es steht zweimal in der Bibel, im Buch der Sprüche, die Faulen falten ihre Hände und sterben oder sowas. Stimmt, ist so. Nun, Hände falten ist sicher nicht schlecht, aber in der Bibel steht es nicht. Ich tue es auch, ich falte auch die Hände. Ich habe auch, wenn ich früher gebetet habe, Hochdeutsch gesprochen. Weiß gar nicht warum. Ich glaube, Gott versteht auch Dialekt. Und es war aber irgendwie so drinnen, Augen hat man geschlossen. Das ist auch okay, ist alles okay. Aber für mich wurde es zum Ritual. Ich dachte, so muss ich beten. Darum konnte ich beim Autofahren nie beten. Weil mit geschlossenen Augen ist schlecht. Das andere, was mich beim Gebet gehindert hat, ist eine Phrase, die ich auch heute immer wieder höre, wenn Leute, Christen sagen, mein Gebet geht nur bis an die Decke oder mein Gebet geht nur bis es prallt an der Wand zurück. Dann sage ich ihnen, das ist völlig okay, denn Gott ist unter der Decke. Aber ich verstehe ihr Argument sehr gut, denn mir ging es früher genauso. Ich habe gebetet und irgendwie dachte ich, ich muss irgendwie durchkommen zu Gott. Und ich muss mich konzentrieren und durchkommen und nur dann funktioniert es wirklich. Bis ich gelernt habe, Christus wohnt in mir. Ich brauche da nicht durchkommen, auch da nicht. Er ist nämlich da drinnen. Noch näher kann er nicht sein. Er ist viel näher, als ich geglaubt habe. Ich muss mich nicht konzentrieren, um zu ihm zu kommen. Er ist nämlich da. Aber das sind so Gedanken oder Denkweisen, die wir vielleicht irgendwo aufgeschnappt haben und die es uns schwer machen, frei mit Gott zu reden, zu beten. Und das Schöne ist, wenn man mit Gott kommuniziert, wenn man lernt, mit Gott zu reden, dann entsteht aus diesem Reden eine Gemeinschaft. Bei uns gibt es einen Spruch, der heißt, beim Reden kämen die Leute zusammen. Beim Reden kommen die Leute zusammen. Und das stimmt. Man muss reden. Wenn ich und meine Frau Probleme haben, hat immer denselben Grund. Wir haben nicht darüber geredet. Und wir haben eine schlechte Angewohnheit, wenn wir dann gestritten haben, dann redet keiner mehr. Ist überhaupt nicht gut, aber was soll ich machen? Wir sind also gestrickt. Es wird ein bisschen besser zwar, nach 21 Jahren. Man lernt ja, wie man umgeht damit, aber es ist nicht immer einfach. Ja, wenn du so gestrickt bist, gell? Aber wenn man nicht redet, dann entsteht keine Gemeinschaft. Und Gemeinschaft entsteht durch Reden, nicht nur, aber in erster Linie. Und interessant ist zum Beispiel das gemeinsame Essen. Finde ich so schön hier. Erstens ist es schön gemacht hier. Es ist einladend, es ist gut. Aber wenn man am Tisch sitzt, redet man. Nicht nur über Gott und die Welt, man redet über alles. Und das finde ich schön. Ich habe auch eine Schwäche. Und die Schwäche ist, ich tue mich schwer, über oberflächliche Dinge zu reden. Meine Frau tut sich da viel leichter. Die sagt ja, du willst immer so tief reden, der langweilige Typ da. Ich weiß genau, was sie meint, weil oft sind diese oberflächlichen Gespräche die dich in ein tieferes Gespräch bringen. Aber wiederum, auch da sind wir verschieden. Und ich habe in der Bibel festgestellt, dass Gott immer gerne gegessen hat und isst. Weil Essen in der Bibel ist nicht nur schnell den Hunger stillen, Essen in der Bibel steht immer für Gemeinschaft. Und darum ist Essen, Mahlzeiten in Häusern wie diesen ein Schwerpunkt und soll es auch sein. Es ist absolut biblisch. Es ist nicht biblisch, sich dauernd zu überessen, das ist wieder unbiblisch. Aber gut zu essen, dabei zu reden und sich daran zu erfreuen, ist biblisch. Wir haben im Moment Bibelschule im Dauernhof mit 62 Bibelschülern aus 10 verschiedenen Ländern. Viele dieser jungen Leute haben zu Hause verlernt, miteinander zu essen. Es geschieht nicht mehr. In der Früh steht jeder auf, nimmt sein Müsli, Orangensaft und dann trifft man sich den ganzen Tag nicht. Am Abend geht jeder in den Kühlschrank, holt sich was. Es gibt keine gemeinsamen Zeiten mehr. Und ich finde das für unsere christliche Kultur so wichtig, das wieder einzulernen. Ich ermutige auch Familieneltern, das mit ihren Kindern einzulernen. Das ist uns schon wichtig zu Hause zum Beispiel. Gemeinsam zu essen, so oft es halt möglich ist. Ist auch, wenn ich zu Hause bin, einen ganzen Tag, was eigentlich nicht allzu oft ist, aber dann redet man halt den ganzen Tag über banale Dinge im Prinzip. Ich gehe Holz hacken, das mache ich gerne. Meine Frau putzt halt das Haus oder macht sonst was. Und man redet den ganzen Tag über so, ja, wie geht's dir da, soll ich dir da helfen oder was immer. Oder wenn wir streiten, reden wir noch weniger. Aber das ist eher selten, aber es kommt immer wieder mal vor. Aber was interessant ist, und ich genieße das eigentlich, einmal am Tag, wenn ich zu Hause bin, sagt die Hannelore, Hans-Peter, Zeit für Kaffee. Und jetzt weiß ich, jetzt wird es ernst. Jetzt muss ich mich hinsetzen, jetzt muss ich richtig reden und richtig zuhören. Denn Kaffee in Österreich, in Deutschland glaube ich, ist es ähnlich. Kaffee ist nicht, ob du dann Kaffee trinkst oder nicht, das ist völlig egal, aber man trinkt Kaffee, weil das heißt, man setzt sich hin und man redet richtig. Man hört mal auf den anderen. Das sind auch die Zeiten, wo man den Ehepartner mal fragt, du, wie geht's dir eigentlich? Nicht, wie geht's den Kindern? Wie geht's uns finanziell? Wie weit sind wir beim Haus? Hast du den Rasen gemäht? Wie wird das Wetter? Ist alles okay? Sondern mal zu fragen, wie geht's dir? Frage an euch Ehemänner. Wann hast du deine Frau zum letzten Mal gefragt, wie geht's dir eigentlich? Frag nur, wenn du Zeit hast, sonst ist das nicht passend, gell? Du musst dir bewusst sein. Eine zweite Frage an euch, die ihr Christen seid und mit Jesus lebt und der du wahrscheinlich Jesus auch deinen besten Freund nennst. Wann hast du Jesus zum letzten Mal gefragt, wie es ihm geht? Oder ist dir das egal? Hast du Jesus jemals schon gefragt, wie es ihm geht? Oder spielt das keine Rolle? Ist Christsein eine Gemeinschaft mit Jesus Christus? Dann soll es uns doch ein Anliegen sein, ihn zu fragen, wie es ihm geht. Es ist interessant, die wenigsten Christen haben Jesus jemals gefragt, wie es ihm geht. Sie erzählen ihm zwar dauernd, wie es ihnen geht, aber ihn fragen sie nicht. Ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Jesus lebt, er freut sich beste Gesundheit. Aber fragen, wie es ihm geht. In meinem privaten Leben, zurückzukommen zum Essen, es sind meine Freunde, die ich einlade zum Essen. Menschen, die mir nahe stehen, sage ich, geh mal auf einen Kaffee oder gehen wir mal essen zusammen. Oder Menschen, die mir ein Anliegen werden. Und vor ungefähr, ich habe mir aufgeschrieben, im Jahr 2000, 8 Jahre ist es her, ist mir aufgefallen, dass ich meine lieben Freunde einlade und sage, geh mal auf einen Kaffee. Und ich nenne Jesus Christus meinen Herrn, meinen Heiland. Ich nenne ihn auch meinen besten Freund. Und ich habe Jesus noch nie zum Kaffee eingeladen. Und seitdem, einmal im Monat ungefähr, gehe ich mit Jesus auf einen Kaffee. Wo immer ich bin. Und das ist eine meiner schönsten Zeiten in meinem Leben. Ich gehe in irgendein Kaffeehaus, wo mich keiner kennt. Setz mich hin, bestell Kaffee, ich bestelle nur einen. Sonst ist die Kellnerin verwirrt. Und ich sitze da einfach und rede mit ihm, höre auf ihn. Manchmal nehme ich die Bibel mit, manchmal nicht. Und ich muss euch ehrlich sagen, es sind eine meiner schönsten Zeiten meines Lebens. Schlag mal auf Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Offenbarung 3, Vers 20. Ein bekannter Vers, den wir oft gebrauchen für Evangelisation, ist zwar an Christen gerichtet, aber ist ja egal, kann man trotzdem verwenden. Aber in Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und Kaffee mit ihm trinken und er mit mir. Das ist genau, was hier steht. Er wird mit mir Gemeinschaft haben. Das, was in der Bibel miteinander essen ist, ist in unserer Kultur miteinander Kaffee trinken. Einfach miteinander reden und dabei etwas genießen. Das Größte, was du Gott geben kannst, ist deine Zeit. Haben Sie eine schöne Uhr hier im Speisesaal, steht auf der Uhr, Gott hat Zeit für dich. Die Frage kommt zurück, hast du Zeit für Gott? Und es ist manchmal schon interessant, dass wir sogar an einem Wochenende wie diesem zusammen sein können, ein christliches Männerwochenende. Und es kann sein, dass man nicht einmal 5 Minuten alleine mit Jesus verbracht hat. In unseren Bibelschulen haben wir 3 Monate Bibelschule. Es kommt manchmal vor, dass Studenten, die 3 Monate da sind, um die Bibel zu studieren, in 3 Monaten nicht mal eine halbe Stunde alleine mit Jesus verbracht haben. Damit haben sie eigentlich alles versäumt. Das ist wie wenn du auf ein Eheseminar gehst, willst herausfinden, wie man in der Ehe lebt, 3 Monate lang, und mit einer Frau redest du nicht mal eine halbe Stunde. Ist eigentlich der ganze Punkt verfehlt. Eine Frage, die sage ich nicht leichtfertig, ich meine es wirklich, aber eine Frage, wie viel Zeit hast du dieses Wochenende alleine mit Jesus verbracht? Ich weiß, es ist voll. Aber es gibt keinen Ersatz dafür. Es gibt keinen Ersatz dafür, dass du Zeit mit deiner Frau verbringst. Du kannst es mit nichts ersetzen, nicht mit E-Mail, auch nicht mit Telefon, so wichtig das ist. Du musst Zeit mit ihr verbringen, denn das gibt ihr die Wertschätzung, die sie braucht. Und so ist es mit Gott. Wenn wir ihn anbeten wollen, das heißt wertschätzen, braucht es Zeit. Das Größte, was du Gott geben kannst, ist deine Zeit. Aber manchmal habe ich mir schwer getan mit Gebet, auf das Verstehen von Gebet. Und ich habe da etwas gelesen, ich lese es euch vor. Welchen Sinn macht es, wenn wir Gott im Gebet Dinge erzählen, die er schon weiß? Das habe ich mich oft gefragt. Jesus hat mal gesagt, euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Dann denke ich, warum frage ich dann überhaupt? Gute Frage. Anliegen vorbringen, die er viel besser beurteilen können. Abgesehen von seiner Liebe macht es überhaupt keinen Sinn. Aber in Anbetracht seiner grenzenlosen Zuneigung zu uns können wir gar nicht zu oft vor ihn treten, zu lange mit ihm sprechen und zu viel von ihm erbitten. Denn Gott in seiner Liebe ist nicht darauf aus, nur Bitten zu erhören, sondern uns zu erhören. Er möchte nicht etwas Neues von uns hören, sondern er will uns hören. Und das immer wieder aufs Neue. Warum sollen wir beten? Weil Gott will dich hören. Er will nichts Neues von dir hören. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Er will dich hören. Seht ihr, für die Kinder unter euch haben, ihr wisst genau, wie das läuft. Angenommen jetzt, manchmal rufe ich die Hannelore an, bevor ich nach Hause komme, und sie erzählt mir, was die Woche so los war, was jetzt der Lukas, der Älteste, angenommen, was er so gemacht hat, was bei ihm so los war. Und dann komme ich nach Hause in die Küche und der Lukas sagt, Vater, ich will dir erzählen, was die Woche so los war. Und ich sage, halt den Mund, weiß ich schon. Natürlich nicht. Ich freue mich wahnsinnig darüber, wenn er als Teenager bereit ist, mir zu sagen, was er die Woche getan hat. Ich weiß alles schon. Aber ich will ihn hören. Ich will nichts Neues hören. Ich will Lukas hören. Und Gott will dich hören. Nichts Neues von dir. Das weiß er ja alles schon. Und darum Gebet. Dietrich Bonhoeffer hat es so wunderbar gesagt. Er hat gesagt, es ist wichtiger, dass wir zu Gott über Menschen reden, als dass wir mit Menschen über Gott reden. Es ist wichtiger, mit Gott über Menschen zu reden, als mit Menschen über Gott zu reden. Eine Teilnehmerin an einem unserer Sommerprogramme, Upward Bound heißt das, hat mal geschrieben, sie hat es so schön formuliert, darum lese ich es immer wieder vor. Sie hat geschrieben, während meiner Zeit am Dauernhof befolgte ich deinen Rat und unternahm Spaziergänge mit Jesus. Ich ging sogar auf einen Kaffee mit ihm. Ich bekam nicht, was ich erwartet hatte, aber was ich empfing, übertrief alles, was ich mir erträumt hatte. Auf einem dieser Spaziergänge öffnete der Heilige Geist mir mein Herz und ich erkannte Jesus. Es war nicht ein Bescheidwissen über ihn, nein, ich erkannte ihn. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich keine Angst mehr vor ihm und meine Seele wurde ruhig. Mein Herz fand eine solche Freude in der Person Jesu, dass ich mir wünschte, ich hätte für immer dort bleiben können. Unabhängig von den Umständen, die mich umgeben, er hat mich verändert. Ich kann ehrlich bekennen, dass das, was Gott getan hat in meinem Herzen, kein geistliches Hoch war, sondern eine innere Verwandlung. Irgendwie hat Jesus all das, was ich über ihn wusste, genommen und lebendig gemacht. So lebendig und real, dass ich es mit Worten nicht beschreiben kann. Dauernhof wäre nur ein wunderschöner Abenteuerurlaub gewesen ohne Jesus Christus. Aber wegen ihm ist mein Leben für immer anders geworden. Auch wenn ich niemand vom Dauernhof jemals wiedersehen oder etwas höre, ich habe ihn. Wenn ich all meine Fotos verliere und alle Erlebnisse vergesse, ich habe sein Wort und das ist ewig. Ich kam zum Dauernhof und wusste, was ich glaube. Als ich vom Dauernhof nach Hause fuhr, wusste ich, an wen ich glaube. Das ist mein Wunsch für euch. Lebe nicht mit einer Theologie, sondern lebe mit Jesus. Ich habe sie aufgeschrieben, das ist von 2003, 5 Jahre her. Ich habe gerade letzte Woche einen Brief von ihr bekommen. Sie ist nach wie vor mit Jesus genauso unterwegs seit diesem Tag, als sie Jesus verstanden hat. Nicht die Dinge über Jesus, sondern Jesus. Jesus hat uns geschaffen, um eins zu sein mit ihm. Schlag bitte auf Johannes 17. Das hohe priesterliche Gebet wird es genannt, dieses Kapitel. Kapitel 17. Und Verse 20 und folgende. Johannes 17, Vers 20. Jesus betet für uns Gläubige. Zuerst betet er für die Jünger und dann für alle Gläubigen weltweit, die jemals zu ihm, an ihn glauben werden. Aber nicht für diese allein bitte ich, Vers 20, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Warum? Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast. Wozu die Gemeinschaft? Damit wir in einer Einheit mit Jesus leben. Die tiefste Einheit, die es in dieser Welt gibt unter Menschen, ist die Eheeinheit, wo man eins wird, körperlich, sexuell, wo man eins wird, seelisch, und wo man eins wird, im Geistlichen, miteinander den Herrn anbetet. Und wenn man wirklich Ehe verstanden hat, dann verschwinden Worte wie ich, mein und mir. Es gibt nur noch uns, wir und unser. Dann ist man eins. Noch ein paar persönliche Dinge zum Gebet. Und zwar, ich habe mich, wisst ihr, warum ich viel über Gebet rede? Weil ich ein schlechter Beter bin. Wenn du die Schwäche eines Predigers entdecken möchtest, schau nur, was er dauernd betont. Das ist sein Problem. Mein Problem ist Gebet. Darum schreibe ich drüber, darum predige ich drüber, weil ich es selbst immer wieder hören muss. Und Gebet ist mir nie leicht gefallen, eben vielleicht, weil ich in diesem ritualmäßigen Gebet aufgewachsen bin. Die Leute haben es nicht böse gemeint, aber so habe ich es zumindest für mich gesehen. Und ich wusste, als ich Christ wurde, dass ich beten soll, dass Gebet richtig ist, aber ich habe mich nie leicht getan. Am Anfang war das so, ich wusste, ich muss beten, dann steht, geh in dein Kämmerlein, das habe ich getan. Ich habe im Kämmerlein kaum gebetet, ich habe dort immer geschlafen. Es ist mir immer so gegangen, oder meistens, Hände gefaltet, Augen geschlossen, lieber Vater im Himmel. Und dann irgendwas gesagt und nach 30 Sekunden waren meine Gedanken total sonst wo, aber sicher nicht mehr bei Gott. Und ich bin dann immer irgendwie so nach 5 Minuten wieder munter geworden. Oh, ich wollte ja beten, Hände sind gefaltet. Und wieder begonnen, Vater unser. Nach 1 Minute war es wieder weg. Unheimlich schwer gefallen, mich zu konzentrieren. Und ich weiß dann noch, ich habe dann angefangen, Gebetslisten zu machen. Ich habe dann am Dauernhof angefangen, bin dann so gefragt worden, der Direktor zu werden, der Leiter von dem Ganzen. Und ich wusste nicht richtig, wie ich beten kann. Ich dachte, jetzt mache ich mir Gebetslisten. Ich habe viele Bücher gelesen, von George Müller, von Martin Luther. Martin Luther hat gesagt, ich brauche jeden Tag in der Früh 3 Stunden Stille vor Gott, außer wenn ich sehr eilig habe, dann brauche ich 4 Stunden. Und ich denke, das ist ja Wahnsinn. Und wo bin ich? Bin ja völlig minderwertig vorgekommen. Und dann steht auch in einem Buch ist gestanden, wenn du dich nicht konzentrieren kannst, dann mach eine Gebetsliste und schreib jeden Tag auf, wofür du betest. Habe ich gemacht, gemeinsam mit meiner Frau, 2 Jahre lang. Jeden Tag haben wir dieses Büchlein gegeben, so was für 20 Seiten, haben wir durchgebetet. Nach 2 Jahren habe ich gesagt, Herr Jesus, diese Gebetsliste, die langweilt mich zu Tode. Und Jesus hat gesagt, mich auch. Wisst ihr, Gebetslisten sind nicht schlecht, aber ich kannte fast nichts anderes. Und ich weiß noch, ich habe mir dann vorgenommen, nach dem Buch von George Müller, ab morgen stehe ich um 5 Uhr auf und bete 1 Stunde und wenn es mich umbringt. Und am 3. Tag hat es mich umgebracht. Ich habe es nicht geschafft. Übrigens, wisst ihr, warum diese Leute alle so früh aufgestanden sind? Die sind ja immer mit den Hühnern schlafen gegangen. Die hatten ja kein Licht. Die hatten kein Licht. Die sind früh schlafen gegangen. Ja, wenn ich um 8 Uhr, 9 Uhr ins Bett gehe, kann ich auch um 5 Uhr aufstehen. Ich gehe selten vor Mitternacht ins Bett. Also was, macht euch nicht ein schlechtes Gewissen. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert von der Zeit her. Aber das blieb, und ich kann mich gut erinnern, eines Tages bin ich nach Hause gefahren und war frustriert wieder, als ich über Gebet nachdachte und dachte, jetzt gehe ich nicht ins Haus, sondern ich gehe jetzt spazieren. Und ich habe Gott einfach alles gesagt, was am Gebet nicht gut läuft, was ich nicht verstehe. Und ich weiß, ich wollte 10 Minuten spazieren gehen, denn 10 Minuten war das Maximale, was ich beten konnte. Nach 10 Minuten wusste ich nicht mehr, was sagen in der Regel. Da habe ich alles durchgebetet, von Frau, Kinder, Haus, was weiß ich, alles, was man dann so betet dafür, und dann war es aus. Und ich kann mich erinnern, ich bin da 2 Stunden später erst nach Hause gekommen. Weil ich habe, glaube ich, da begonnen, zum ersten Mal mit Jesus einfach normal zu reden, über alle Dinge, die in meinem Leben sind. In meine Gefühle zu sagen, wie es mir geht dabei. Ihn mal zu fragen, wie es ihm geht. Und im Dialog mit ihm zu stehen. Und seitdem habe ich gelernt, spazieren zu gehen. Darum, das eine Buch ist der Titel, Nach dem Amen bete weiter. Weil ich habe früher auch immer gedacht, wenn ich Amen sage, das ist Schlusspunkt. Nach Amen ist das Gebet vorbei, brauche ich nicht mehr reden. Bis zum Abend, und da macht man dasselbe wieder. Aber Amen heißt nicht Schluss oder Punkt. Amen heißt einfach, so ist es. Und ich möchte euch heute eine Herausforderung geben. Du wirst ja heute auch nochmal beten, nehme ich mal an. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. Und dann sagst du Amen, das haben wir ja so gelernt. Und wenn du Amen sagst, dann red einfach weiter. Dann sagst wieder mal Amen, dann red wieder weiter. Und weißt du, was du feststellst? Du betest ohne Unterlass. Du redest einfach mit ihm. Du beziehst ihn ein in den Alltag deines Lebens. Und ich glaube, das ist, worauf es ankommt. Und bei jungen Leuten sage ich das oft, mal bei euch ist das eh schon zu spät, weil die meisten von euch sind verheiratet. Aber ihr erinnert euch vielleicht an euer erstes Date. Manfred wahrscheinlich mit 12 oder so, keine Ahnung, wie alt du da warst, Manfred, beim ersten Date schon 14. Aber beim ersten Date, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wisst ihr, was das Schlimmste ist, wenn du triffst ein Mädchen, sie gefällt dir, so macht man es halt bei uns, gell? Und dann geht man mit ihr auf einen Kaffee oder was? Und dann, sie sieht zwar ganz gut aus, aber sie sagt nichts. Und dann sitzt du da, und es ist extrem peinlich. Darum sage ich mir jungen Leuten, geht am Anfang in Orte, wo laute Musik ist. Es ist nicht so peinlich dann. Aber man sitzt da gegenüber und dann fragt man sie halt was und sie sagt nicht allzu viel. Und 3 Minuten Stille fühlen sich an wie 2 Monate. Weil man sie nicht kennt. Wenn du mal verheiratet bist wie ich, 21 Jahre, dann ist 1 Stunde Stille Gold wert. Und ich meine das nicht so, wie du das meinst, sondern was ich meine ist, ich kann mit der Hannelore 1 Stunde nebeneinander sitzen und nichts reden, und es ist nicht peinlich, weil wir uns einander kennen. Wenn du im Gebet, im Gespräch mit Jesus immer reden musst, die Luft immer mit Worte füllen musst, ist ein Zeichen, dass du ihn noch nicht sehr gut kennst. Aber das ist okay. Red nur weiter. Wenn man Jesus gut kennt, muss man nicht reden. Und es ist nicht peinlich. Der ganze Punkt ist der, dass wir erkennen, dass Jesus in mir lebt, dass er da ist und dass ich mit ihm ohne Unterlass reden kann. Dauernd mit ihm in Verbindung sein kann. Und das ist das Wunderbare am Gebet. Da zeige ich oft, ja, das ist der Johannes Bugenhagen. Johannes Bugenhagen hat gelebt von 1485 bis 1558. War auch ein persönlicher Begleiter von Martin Luther. Und ein außerordentlicher Mann, der war mit 23 Jahren schon Rektor einer Schule. Aber er hat einen Satz geprägt, der mir sehr gefällt. Er hat gesagt, wenn du Jesus gut kennst, das ist genug, auch wenn du das Übrige nicht weißt. Wenn du Jesus nicht kennst, dann ist alles nichts, was du auch lernst. Wenn du Jesus gut kennst, das ist genug, auch wenn du das Übrige nicht weißt. Weil dann stehst du in der Beziehung mit deinem Schöpfer, mit deinem Retter, mit deinem Liebhaber, mit deinem besten Freund. Und Leben besteht eigentlich in der Essenz ausschließlich aus Beziehungen. Die vertikale Beziehung zu Gott, ich nenne es mal so, obwohl er in uns ist, und die horizontale Beziehung zu anderen Menschen. Das heißt, wenn ein Mensch keine liebenden Beziehungen zu anderen Menschen pflegt und keine liebende Beziehung zu Gott hat, der Mensch ist lebendig tot. Er existiert, aber wozu? Denn das Leben besteht aus Beziehungen. Denk mal darüber nach. Ein letztes noch. Ich habe Gott wenig Zeit gegeben, zu mir zu reden. Das war so, ich hatte so die stille Zeitbücher und die haben immer gesagt, man soll ein Kapitel aus dem Alten Testament lesen, eins aus dem Neuen. Dann soll man beten, und beim Beten gibt es auch so ein System, dankbar, Fürbitte, 5 Punkte, glaube ich, war das. Und dann sollst du auf Gott hören. Habe ich so gemacht. Gelesen, gebetet, 5 bis 10 Minuten habe ich so das füllen können. Und dann habe ich gesagt, so Gott, jetzt bist du dran. Habe ich 30 Sekunden gewartet. Ja, wieder nichts zu sagen, okay, dann bis heute Abend. Wirklich, so war's. Und ich habe Gott wenig Chance gegeben, zu mir zu reden. Und jetzt, wenn ihr jetzt nach Hause geht, wird der ein oder andere sagen, ja, Hans Peter, du kennst mein Leben nicht. Bei mir ist so viel los. Es ist so viel Verschiedenes, ich kann mich nicht auch noch auf Gott konzentrieren. Das kann ich nicht nebeneinander machen. Männer können das sowieso nicht. Die können in eine Richtung denken, sagen sie uns immer. Frauen tun sich da ein bisschen leichter angeblich, bin mir nicht sicher. Aber ein Skilehrer hat mir mal gesagt, ein Holzfäller auch, in Österreich, als ich darüber geredet habe, dann kam er zu mir und ich vergesse das nie, weil das war so ehrlich und so, ich weiß genau, was er meint. Er hat gesagt, weißt du was, Hans-Peter, ich gehe sogar manchmal mit Jesus spazieren, aber ich kann mich da auch nicht konzentrieren, weil dann höre ich eine Motorsäge. Und dann muss ich wissen, was das für Motorsäge ist. Husqvarna oder Stihl oder... Und schon bin ich wieder unterbrochen. Oder ich gehe und dann höre ich einen Traktor. Ich muss wissen, was das für ein Traktor ist. Steyr oder Ferguson oder sonst einer. Und dann sage ich, es ist eigentlich kein Problem. Wenn du das nächste Mal spazieren gehst, du hörst eine Motorsäge, sagst, Herr Jesus, hörst du die Motorsäge? Lass uns hingehen, schauen wir mal, was das für eine ist. Geh mit, Jesus, glaubst du, er ist ein Idiot und weiß nicht, was da vor sich geht? Der kennt das genau. Besprich mit ihm die Motorsäge. Er hat dich ja so gestrickt und er liebt dich und kennt dich ja, wie du bist. Dann geh mit ihm zum Traktor und schau dir den Traktor an und besprich mit Jesus die Details des Traktors. Es ist dieses Missverständnis zu glauben, Gott ist nur an den geistlichen Dingen interessiert. Und da ich ja nicht gleichzeitig praktisch denken kann und geistlich, schließen wir Gott aus von den meisten Dingen des Lebens. Mir haben auch schon Christen gesagt, Gott ist doch nicht interessiert an diesen blöden Kleinigkeiten. Und darum schließe ich ihn auch nicht ein. Ich möchte etwas sagen, wenn du Gott nicht in den täglichen Kleinkram einschließt, dann schließt du ihn von 95% deines Lebens aus. Denn 95% deines Lebens besteht aus Kleinkram. Und weißt du was? Jesus hat sogar deine Haare gezählt. Er weiß jeden Spatz, der auf den Boden fällt. Gestern, das war wunderschön hier, bin spazieren gegangen. Das sind echt, das waren sicher 1000 oder mehr. Von diesen kleinen, was sind das, Spatzen oder was? Die sind über mir drüber, das war so etwas Schönes. Der Sound, das war etwas Wunderbares. Und wenn da einer runterfällt, weiß Gott es auch. Und darum kannst du mit ihm auch den Traktor besprechen. Schließe Gott ein in die Dinge deines Lebens. Hast du eine? Weil sie mit dem Traktor unterwegs sind. Es kann sein, obwohl ich glaube eher, dass viele glauben, Gott ist nur am Geistlichen interessiert und darum gibt es diese Trennung von diesem meinem religiösen Leben, Kirchenleben, aber Montag bin ich wieder ganz normal. Und das ist ein fataler Fehler. Das ist ein fataler Fehler. Darum ist es mir am Dauernhof so wichtig, da gehen wir den ganzen Winter Skifahren, Snowboarden und die Skilehrer, die ich habe, 12 Skilehrer, die sind alle gläubig. Und mein Anliegen für die Skilehrer, und das ist mein größtes Gebet und mein Wunsch im Winter, dass die Skilehrer beim Skifahren ganz normal über Jesus reden. Und das ist interessant, manchmal sagen dann Leute, aber ihr habt eine interessante Methode am Dauernhof, ihr redet von Jesus nicht nur da vorne, sondern auch auf der Piste. Das ist für sie eine Methode. Aber Freunde, das ist doch keine Methode. Wenn ich beim Skifahren über meine Frau rede, ist doch das keine Methode. Ich rede über meine Frau, weil ich sie liebe und ich rede über Jesus, weil er mein Leben ist. Ob ich jetzt Skifahre oder einkaufen gehe oder mit dem Traktor fahre oder vor dem Computer sitze, das spielt ja keine Rolle. Sieh dir, das ist das, was ich euch noch mitgeben möchte. Jesus einfach einbeziehen in das alltägliche Leben. Und das ist auch eine Übung. Das lernt man nicht über Nacht. Einer meiner Lieblingsverse, 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 7. Übet euch in der Gottesfurcht. Im Englischen ist es noch schöner. Train yourself to be godly. Übet euch in der Gottesfurcht. Es ist eine Übung. So wie man lernen muss, mit der Frau zu reden, muss man auch lernen zu beten. Und in dieser Übung zu stehen, ist eine wunderbare Herausforderung. In Brisbane hat einmal ein Psychologe zu mir gesagt, dass wir jeden Tag 7000 Gedanken denken. Keine Ahnung, ob das stimmt, ich weiß nicht, wie er das rausfinden will. Aber eins, da hat er recht, wir denken immer irgendwas. Ich weiß nicht, gibt es von euch jemanden, der an nichts denken kann? Das ist für mich eine Frage, die meine ich ernst. Gibt es da jemanden? Kannst du nichts denken? Echt? Allerhand. Mir, meine Frau kann das auch, sagt sie zumindest. Aber ganz sicher ist sie auch nicht mehr. Ja. Aber wir haben viele Gedanken. Du denkst dir jetzt vielleicht, wann hört er endlich auf? Oder irgendwas denkst du dir. Es ist auch, wenn du mich anschaust, kannst du nicht anders als irgendetwas denken. Wenn ich dich anschaue, irgendetwas denke ich. Und wisst ihr, was das Geheimnis jetzt ist? Dass wir diese Gedanken mit Christus teilen. Und ein letzter Vers für heute Morgen, schlagt auf 2. Korinther 10, Vers 5. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 5. Da sagt der Apostel Paulus, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und wir nehmen jeden Gedanken gefangen und bringen ihn unter dem Gehorsam Christi. Unterstreicht euch das. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen, bringen ihn unter den Gehorsam Jesu Christi. Ich schaue zum Beispiel den Manfred an und ich kann mir nicht helfen, irgendwas muss ich denken. Denke mir dann hellblaues Hemd an oder was immer, weiß, was immer es ist. Irgendwas denke ich mir. Jetzt, weil ich ja etwas denke, kann ich diesen Gedanken mit einem Gebet verbinden. Herr, segne ihn. Das ist keine extra Anstrengung. Weil ich ja sowieso schon denke. Wenn du mich anschaust, wirst du dir auch etwas denken. Warum betest nicht, sagst, Herr, hilf ihm. Herr, segne ihn. Herr, gebrauche ihn. Was immer. Und so nimmt man den Gedanken gefangen und bringt ihn unter den Gehorsam Jesu Christi. Und wisst ihr, was ihr dann feststellt? Es ist unheimlich schwer, böse oder negativ über jemanden zu denken, für den du gerade betest. Und was geschieht jetzt? Unsere Gedanken werden geformt. Seht ihr, so funktioniert's. So funktioniert das Leben. Wenn du dich den ganzen Tag nur mit Sorgen beschäftigst, wird es sich auswirken, wie du lebst. Wenn du dich den Tag lang deine Gedanken gefangen nimmst und in einen Segen und Gebet verwandelst, wird es sich auswirken, wie du lebst. Und ein von Frank Laubach ein abschließendes Zitat. Er hat gesagt: Ich möchte lernen, so zu leben, dass einen Menschen anzusehen dasselbe ist, wie für diesen Menschen zu beten. Du kannst joggen gehen und triffst jemanden, segne ihn. Danke für sie. Hilf ihr. Eine wunderbare Sache. Die Gedanken werden gereinigt. Habe ich auch, wenn man zum Beispiel Frauen sieht, nur weil du verheiratet bist, heißt ja nicht, dass dir keine Frauen mehr gefallen, außer deiner Frau. Und man sieht eine Frau und sagt, boah, die schaut gut aus, wäre nicht mal mit der auszugehen oder so. Und man spinnt den Gedanken vielleicht weiter. Wisst ihr, was ich da gelernt habe? Ich schaue die Frau an und sage, Herr, die hast du echt schön gemacht. Ich bete für sie, dass sie einen guten Ehemann findet, der sie liebt und ehrt, der sie beschützt und ihr ein gutes Leben gibt. Und weißt du, was geschieht? Die Gedanken der Lust werden zu Gedanken der Liebe. Probier's mal. Du wirst sehen, was Gott tun kann. Bete noch, lieber Vater, wir danken dir jetzt auch wieder für die Zeit zusammen. Danke, Herr Jesus, für dein Wort, das die Wahrheit ist. Unsere Interpretation oder unsere Sichtweise ist sicherlich nicht immer wahr. Und dafür hast du uns einander gegeben, dass wir uns gegenseitig korrigieren, ermutigen, ermahnen und helfen, dich und dein Wort recht zu verstehen. Und danke, Herr, dass dein Wort, weil es die Wahrheit ist, auch immer funktioniert. Denn du hast uns geschaffen. Du weißt, wie wir gestrickt sind. Du kennst unser Innerstes, unsere ganze Psyche. Du weißt, was uns gut tut. Und du weißt, dass wenn wir unser Leben an dich verlieren, wir die Freiheit entdecken, nämlich die Freiheit in Christus. Und diese Freiheit wünsche ich allen hier, unseren Familien, unseren Gemeinden zu Hause. Wir beten für unsere Gemeindeleiter, die Pfarrer, die Ältesten. Herr, rüste du sie aus mit Weisheit, mit einer Freude an einem Leben mit dir und mit einem ehrlichen Anliegen für die ihnen anvertrauten Menschen. Wir beten für einen Dünenhof, für einen Dauernhof und Einrichtungen, die ähnlich sind. Herr, dass sie weiterhin Licht sind und dienende Werkzeuge in deinem Reich. So legen wir dir auch noch jetzt die Zeit des persönlichen Gebets hin und das Abendmahl, wo wir wieder von dir empfangen wollen, damit wir auch das, was wir empfangen haben, weitergeben können. Amen.